ARD.
Überall lag Ruß. Also diese kleinen Partikel waren auf Autos, die waren in der Umgebung, die waren auf den Klettergerüsten von irgendwelchen umliegenden Gärten in der Umgebung. Also es war ein Schlachtfeld, dieser Schrottplatz, diese Schrottautos, die komplett gebrannt haben. Also das war ein Bild der Zerstörung.
Mein Einsatz. Der NDR Feuerwehr-Podcast. Mit Torben Hildebrand und Feuerwehrfrau Theresa Balzer. Ein Podcast für alle, die selbst löschen oder einfach nur wahre Actiongeschichten lieben.
Thema Begrifflichkeiten.
Ja, wir haben Fehler gemacht. Da müssen wir drüber reden.
Genau. Wir haben öfter in den letzten Folgen das Wort Gerätehaus benutzt und fachlich korrekt wäre ja Feuerwehrhaus.
Ja, also wir bitten um Entschuldigung. Gerätehaus, tatsächlich, wir wissen, ihr hört uns immer ganz aufmerksam zu und ihr seid natürlich alle mega im Thema. Wenn uns da manchmal was durchrutscht und wir sagen Gerätehaus, seid uns nicht böse, es ist das Feuerwehrhaus. Ich habe auch schon mal Feuerwehrgerätehaus, glaube ich, gesagt. Also gibt ganz, ganz viel, was wir da im Repertoire haben.
Und ich habe auch bestimmt schon mal, jetzt setze ich noch einen drauf, Spritzenhaus gesagt. Das kennt bestimmt auch jeder. Aber es ist auch ein gängiger Begriff irgendwie, ne?
Eigentlich ja. Also ich kenne das auch noch früher. Tatsächlich in dem Dorf, wo ich herkomme, da gibt es auch noch ein altes Spritzenhaus. Aber das ist kein Feuerwehrhaus mehr. Ne? Also jetzt wird es ganz kompliziert. Ihr seid bei Mein Einsatz, der NDR Feuerwehr-Podcast. Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen der Feuerwehren, hinter die Kulissen der Einsätze, zusammen mit den freiwilligen Feuerwehrleuten natürlich. Wahre Actiongeschichten ohne Schnickschnack gibt's alle zwei Wochen in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Hier sitzt schon einer am Tisch, unser Gast für die heutige Folge, Yannick Stiller aus Wildeshausen. Das ist der Kreis Oldenburg, ne? Wie nennt ihr denn euer Feuerwehrhaus?
Ja, wir haben den Begriff, oder ich habe den Begriff letztes Jahr, als ich in die Feuerwehr da übergetreten bin, wieder zum Spritzenhaus genannt.
Also
ja, wir haben Spritzenhaus wieder angefangen.
Wieso das? Seid ihr wahnsinnig?
Ja, das Alte ist manchmal auch ganz gut.
Ja.
Ja, klingt ganz schön.
Da waren ja auch noch einige andere Begrifflichkeiten, fällt mir gerade ein, die wir so ein bisschen anders ausgedrückt haben. AGT-Träger, ne, das ist doppelt gemoppelt.
Genau.
Atemschutzgeräte, Träger.
Ja, wir sind nicht perfekt.
Ja,
ne?
Genau.
Lasst uns das durchgehen.
Ja.
Yannick, gucken wir mal auf deinen Einsatz, ne? Wir reden über den Mai 2025 und wir reden über ein mega krasses Feuer.
Es ist der 16. Mai. Yannick und seine Kameraden aus Wildeshausen im Landkreis Oldenburg haben eine große Übung hinter sich. Eine Wohnung brennt, mehrere Menschen werden vermisst. Es ist warm an diesem Tag, die Einsatzkräfte sind erschöpft. Sie wollen den Abend ruhig ausklingen lassen, beschließen, den Grill anzufachen. Doch gegen 22 Uhr geht bei Yannick der Alarm. Als Feuerwehrpressesprecher im Landkreis Oldenburg wird er darüber informiert, dass sich auf einem Recyclingbetrieb Rauch entwickelt. Warum, ist unklar.
Man denkt sich da erstmal nichts bei und man macht mal das Funkgerät an. Also wir als Pressesprecher im Landkreis haben auch eigene Funkgeräte und haben das erstmal angeschaltet und haben während des Wurstessens und des Grillens haben wir dann erstmal ein bisschen gelauscht und ich habe erstmal entschieden, ich fahre noch nicht an. Also wir haben im Landkreis Oldenburg so ein bisschen die Freiheit, uns selber zu entscheiden, fahren wir die Einsatzstelle an oder nicht, ist das relevant? Wir haben aber schon mal eine Presseinformation rausgegeben. Das heißt, wir haben ein automatisiertes System, beziehungsweise ein halbautomatisiertes System. Wir schicken auf Knopfdruck vorgefertigte E-Mails raus. Wir kriegen die Einsatzadressen und so weiter und schicken das an akkreditierte Medienvertreter.
Mhm.
Stichwort, was ist da vor Ort los und Ansprechpartner.
Feuer, Schrottplatz, starke Rauchentwicklung, steht in der ersten Nachricht an die Journalisten. Eine kurze, knappe Information.
Somit wissen erstmal die Medienvertreter Bescheid, okay, da ist was und die können selber entscheiden, ob sie hinfahren oder nicht.
Ich kenne das selber, es gibt eine gute Zusammenarbeit zwischen Medien und den Feuerwehren. Oft gibt es Presseverteiler, oft gibt es auch ein Handy, wo die Feuerwehr quasi sogar eine SMS schickt oder einen SMS-Service hat, so nach dem Motto, dass das Wilde hinterher telefonieren, früher Funk abhören und was nicht alles, dass das vermieden wird, dass es ein gutes Miteinander zwischen Medien und Feuerwehr.
Es dauert nicht lange, da bekommt Yannick weitere Informationen über Funk. Denn die ersten Kameraden sind mittlerweile vor Ort. Sie sehen die Flammen und melden das weiter. Für Yannick der Moment, als Pressesprecher auch aufzubrechen. Er weiß nun, dass er an der Einsatzstelle gebraucht wird, um sich um die Krisenkommunikation zu kümmern. Im Auto klippt er das Funkgerät in die Handyhalterung und dreht es lauter.
Und dann war der Funkverkehr schon sehr rege. Wir haben das tatsächlich bei uns so, dass wir da viele Einsatzkräfte auf solchen Anfahrten haben, die dann aber auch natürlich erstmal ein paar Informationen brauchen. Und die Leitstelle spricht dann gezielt die Einsatzkräfte an oder die Fahrzeuge und erklärt nochmal kurz, pass auf, Folgendes. Wir haben Feuer auf dem Schrottplatz, wir haben mehrere Anrufer von der Autobahn, wir wissen aber noch nicht genau, was da los ist. Angeblich auch eine größere Rauchentwicklung. Und ja, da ist dann natürlich ordentlich Traffic auf der Rufgruppe und das muss erstmal gefiltert werden.
Und das Schwierige ist, finde ich, dass man sich der Position dann ja auch bewusst ist, wo man gerade ist und dann daraus zu filtern, was ist gleich mein Auftrag. Ne? Also sich wirklich stark zu fokussieren. Du warst dann als Pressesprecher quasi auf Anfahrt. Das ist ja dann nochmal eine andere Situation oder eine andere Position für dich, als wenn du hinten auf dem Auto sitzt als Beispiel oder Maschinist bist oder Gruppenführer, was auch immer. Ne? Und du musst dann wirklich dann switchen im Kopf, okay, was ist mein Auftrag und ziehst dann für dich dann die Lage dann raus. Ne?
Ja, wir haben ja verschiedene Positionen auf dem Einsatzfahrzeug, also wir fahren privat an, also wir haben kein Auto für die Pressesprecher, aber die Einsatzkräfte, die direkt alarmiert waren und zum Feuerwehrhaus fahren, sich umziehen und dann losfahren, da gibt es ja verschiedene Positionen, also der Gruppenführer braucht ja ganz andere Informationen, also dem ist wichtig, okay, was brennt da und sind da vielleicht noch Menschen drin, als der Angriffstrupp, der hinten drin sitzt und sich erstmal fokussiert, okay, ein Ohr höre ich mit, da brennt was, aber ich sorge dafür, dass alles richtig sitzt und ich mich vernünftig anziehe. Das ist ja schon mal nochmal ein Unterschied.
Jannik braucht 20 Minuten vom Feuerwehrhaus in Wildeshausen bis zur Einsatzstelle in Hatten. Schon auf halber Strecke sieht er den dichten schwarzen Rauch aufsteigen. Es muss direkt auf dem Gelände brennen.
Autos, Bagger, Kraftstoff, Öle, also alles das, was man gar nicht will, was eigentlich brennt.
Jannik entscheidet direkt, die Bevölkerung in der Nähe warnen zu lassen. Warn-Apps auf Handys zeigen die Nachricht daraufhin an. Im Verkehrsfunk im Radio heißt es, dass die Menschen Fenster und Türen geschlossen halten und Klimaanlagen ausschalten sollen. Jannik stellt sein Auto in der Nähe der Einsatzstelle ab und versucht, sich selbst ein Bild zu machen.
Mein erster Gedanke war, wow, das wird länger. Also der Einsatz wird nicht mal eben abgearbeitet sein. Vor allem auch aus der Erfahrung heraus, Schrottplatzbrände breiten sich wahnsinnig schnell aus. Und das Problem auch bei diesen Schrottplatzbränden ist, dass das Feuer so stark und so heiß ist und so viel Energie bekommt durch diese ganzen Autos, die da stehen, dass es gar nicht mehr aufhört zu brennen. Und ja, da kam ich an. Ich hatte noch ungefähr 100 Meter zu gehen auf dieser Straße zum Schrottplatz. Und wenn man sich das jetzt mal vorstellt, man steht auf dieser Straße 100 Meter entfernt, aber sieht schon diese riesen Rauchwolke, ein Flammeninferno und merkt schon diese Hitze. Wo man sagt, okay, jetzt noch 100 Meter ran, Respekt, was die Einsatzkräfte da vorne machen.
Also 100 Meter, ne, das ist richtig weit weg, ehrlich gesagt. Und da merkst du die Hitze.
Ja. Und umso näher ich rankomme, umso mehr sieht man, was da brennt. Mitten in diesem Feuerschein, also das sind wirklich Flammen, die gingen Meter hoch, also das waren bestimmt 10, 15, 20 Meter. In diesen Flammen ist ein riesiger Baggerarm. Man denkt ja erstmal an Schrottplatz, das sind auch Autos. Aber dieser Bagger, der die Autos natürlich dann stapelt, der stand da auch noch mittendrin. Und der hat auch in voller Ausdehnung gebrannt. Und diese Autos stapeln sich Meter hoch. Also das sind bestimmt 4, 5 Autos übereinander teilweise auf einer Fläche von 20 mal 20 Metern, die am Anfang gebrannt haben, bis dato.
Das heißt, ein Autoablageplatz, wie ein Parkhaus, nur ohne Etagen, sondern alles, ja, Schrottautos übereinander gestapelt.
Richtig.
Du sagst am Anfang 20 mal 20 Meter, weil am Anfang kannst du da mit ein bisschen Wasser wahrscheinlich nicht viel ausrichten. Ne?
Erstmal muss ja auch die Wasserversorgung aufgebaut werden. Also das ist ja tatsächlich so, man kommt da an und hat erstmal nur begrenzte Ressourcen. Vor allem die Feuerwehren, die da eintreffen, die sind ja da. Und der Rest fehlt noch. Also da sind irgendwie 4, 5 Fahrzeuge und mit den Fahrzeugen muss man erstmal arbeiten. Und dieses Flammenmeer, das hat sich immer weiter ausgebreitet, weil da auch so eine Intensität drin ist und so eine Hitze, dass man da auch gar nicht so nah rankommt erstmal. Also das sind ja Kräfte und Energien, die weit von gut und böse sind. So, und solche Autos, die da, man weiß ja schon, wenn ein Auto brennt, was da überhaupt für Gefahren lauern, vor allem auch mit den Legierungen, auch mit den Reifen und auch vielleicht noch Restkraftstoff. Ja, und wenn da auf einmal irgendwie über 20 Autos, 30 Autos am Anfang brennen, das ist natürlich nochmal eine ordentliche Energie, die dann entwickelt wird.
Und jetzt nochmal für mich, wir haben da diese gestapelten Autos, die stehen in Flammen, der Bagger da irgendwie mit drin, drohen die Autos irgendwie auch umzukippen, also dieser Autostapel?
Das habe ich da nicht so erlebt tatsächlich. Ich muss sagen, die Autos waren sehr gut komprimiert, also das hat der Verwerter sehr gut gemacht. Allerdings kann man natürlich auch, umso mehr man komprimiert, umso mehr kann man stapeln. So, und umso mehr Autos brannten da. Und die standen alle dicht an dicht. Und dieses Areal war über hunderte Autos groß. Und man hat natürlich auch von den Einsatzkräften, vor allem auch von dem Einsatzleiter oder auch von den Abschnittsleitern gesehen, dieses große P für Panik in den Augen, weil man sagt, ey, wir müssen das jetzt auf diesen kleinen Bereich hier reduzieren oder in Schacht halten, bevor das uns jetzt hier außer Kontrolle gerät.
Reifen platzen, das Feuer rauscht, die Flammen verbreiten eine unerträgliche Hitze. Einsatzkräfte rollen Schläuche so schnell sie können. Andere beginnen zu löschen.
Die Einsatzkräfte, die da vor Ort waren, die haben aus der Deckung heraus gelöscht. Also die haben das wirklich, die haben andere PKWs genommen, um Deckung zu nehmen, Gebäudeteile genommen, um Deckung zu nehmen. Und sie hatten natürlich auch, und das ist super wichtig, Atemschutz auf. Ne? Also Atemschutz ist hier das A und O, weil zum einen schützt es dich vor den Giften, aber auch natürlich mit der Maske schützt es so ein bisschen auch vor der Wärmeintensität.
Den Feuerwehrleuten ist klar, dass sie die Flammen möglichst schnell eindämmen müssen. In der Nähe stehen LKW. Auch sie könnten Feuer fangen. Lagerhallen und Wohnhäuser müssen geschützt werden. Außerdem verläuft die Autobahn nur wenige Meter entfernt.
Das ist ja natürlich der Worst Case, den wir haben, wenn wir jetzt das Feuer haben. Es breitet sich aus und dann greift es noch auf Lagerhallen über und frisst sich im Prinzip durch diesen ganzen Gewerbepark. Das heißt, wir müssen massiv Kräfte anfordern, um da dann wirklich das Ganze unter Kontrolle zu bringen.
Mittlerweile ist es kurz nach 23 Uhr. Auch der Landrat ist vor Ort und berät mit den Führungskräften der Feuerwehr, wie das Feuer eingedämmt werden könnte.
Und das stellt man sich wie in einem Film vor. Ein Schrottauto steht außerhalb des Bereiches. Die Einsatzleitung mit den ganzen Führungskräften und Politikern steht dort und berät sich an einem Auto mit Wachsmalkreide und malt auf dem Auto, auf der Motorhaube, den Umriss von dem Schrottplatz und dann das weitere Vorgehen, von wo man jetzt angreifen sollte. Also das war sehr imposant und auch genau richtig, da dann direkt von vor Ort zu führen.
Weil ihr hattet im Einsatzleitwagen keine Einsatzmittel mehr, keinen Rechner, keine Flipcharts, kein nix. Warum habt ihr ein Schrottauto genommen?
Ja, also das Schrottauto war direkt vorne vor Ort. Also das Schrottauto war halt direkt in der Nähe von dem Feuer und der Einsatzleitwagen stand ungefähr da, wo ich mein Auto geparkt habe, 100 Meter entfernt. Und diese Wege, also man kann keinen Einsatz führen, ohne zu wissen, von was man spricht. Und in der Anfangsphase, ich spreche von der Chaosphase, geht natürlich erstmal durch den Kopf, wir müssen das Feuer eindämmen. Und der Einsatzleiter mit den ganzen Politikern beziehungsweise dementsprechend auch mit dem Kreisbrandmeister sind durch die Einsatzstelle gegangen und haben überlegt, wo ziehen wir vielleicht hier sogar Schneisen, um dann wirklich dafür zu sorgen, dass das Feuer sich nicht weiterfressen kann. Die Mitarbeitenden, die da vor Ort waren, haben tatkräftig unterstützt. Einer der Mitarbeitenden hat einen großen Gabelstapler genommen, also das sind keine kleinen, sondern wirklich riesengroße Gabelstapler und haben dann versucht, im Dunkeln, weil da war ja keine Beleuchtung, nur vom Feuerschein so das Licht, haben dann versucht, die großen PKWs da aufzugabeln und dann irgendwie einfach wegzuziehen von dem Feuer. Also wir waren wirklich direkt am Feuer. Wir haben natürlich dafür gesorgt, dass sie sich nicht in Gefahr bringen können, also nicht zu nah an das Feuer ranfahren und irgendwo mussten wir anfangen. Wir wissen nicht, wie dieser Gabelstapler zu bedienen ist. Also da gibt es so viele Knöpfe und Hebel, keine Ahnung. Und die wissen natürlich ihr Handwerk genau, was sie da tun. Und dementsprechend haben sie dann einfach den Gabelstapler da reingefahren. Wir waren mit Strahlrohren links und rechts daneben und haben halt aufgepasst, dass das Feuer dann nicht sich ausbreitet und der Gabelstaplerfahrer dann in der Zwickmühle sitzt.
So schnell es geht, schiebt der Gabelstapler die Autos beiseite, um dem Feuer die Nahrung zu nehmen. Mitarbeiter retten Hunde aus einer der nahegelegenen Lagerhallen. Doch trotz aller Bemühungen, das Feuer wütet weiter. Aus dem Stichwort F2, mittleres Feuer, wird F4 die höchste Stufe.
Und mehr geht schon gar nicht mehr. F4 ist wirklich das Stichwort, da kommen alle. Das ist gefühlt ein Kreisfeuerwehrtag.
Mehr Einsatzkräfte, mehr Atemschutzgeräte, mehr Material für die Wasserförderung. Es werden Kräfte aus anderen Orten im Landkreis Oldenburg alarmiert, aber auch darüber hinaus. Aus Delmenhorst, aus der Stadt Oldenburg.
Also wir können ja nicht den gesamten Landkreis Oldenburg leer ziehen und dann haben wir vielleicht noch ein paralleles Feuer oder noch einen Verkehrsunfall und keiner kann mehr irgendwie helfen.
Da muss dann geguckt werden, dass vor Ort auch noch dann sowas wie Rüstwagen vielleicht stehen bleibt, den man nicht unbedingt bei so einem Feuer benötigt. Ja.
Wir sind jetzt ja schon ein bisschen im Einsatz drin und es gibt ja eine Wasserversorgung und ihr löscht. Warum breitet sich das Feuer weiter aus? Also ich meine, der Gabelstapler ist ja auch schon im Einsatz. Warum kriegt ihr das Ding nicht in den Griff?
Das Feuer hat sich so schnell ausgebreitet, da konnte man gar nicht nachgucken. Also alleine durch die Hitzeintensität haben umliegende Kfz, beziehungsweise also Fahrzeuge, Autos, angefangen zu brennen. Also ohne, dass eine Flammeinwirkung da irgendwie war. Und das war natürlich unsere große Problematik, dass dieser Feuerübersprung nur durch die Hitzeentwicklung stattgefunden hat. Da haben wir dann relativ schnell dazu uns entschieden, die Aktion mit dem Gabelstapler zu unterbrechen, ihn in Sicherheit zu bringen und dann zu schauen, wo greifen wir als nächstes an.
Und Quizfrage, ich weiß es nicht, wenn Autos anfangen zu brennen, ohne dass da einer Feuer ranhält, allein durch die Hitze, dann reden wir über 1000 Grad, 2000 Grad, keine Ahnung.
1000 Grad, also Metall 1000 Grad, das ist schon realistisch. Also ich würde jetzt fast vermuten, in dem Feuer waren es 800 bis 1000 Grad.
Was machst du als Pressesprecher jetzt gerade?
Zu diesem Zeitpunkt habe ich mich vorne vor Ort davon erkundigt oder davon überzeugt, was da überhaupt passiert, damit ich schauen kann, was sind die nächsten Schritte. Der Landrat stand neben mir und dann habe ich gesagt, wir müssen eine Warnung der Bevölkerung erneut aussprechen, dieses Mal aber mit Cell Broadcast. Das bedeutet Cell Broadcast, wir wecken auch die Leute mit ihrem Handy, die schon schlafen, damit diese wach werden und ihre Türen und Fenster schließen können. Allein aus dem Grund, weil wir diese starke Rauchentwicklung hatten. Also die Rauchentwicklung drückte weit hoch und irgendwann kühlt sich der Rauch ab und legt sie wieder nieder. Und das war halt in den nächsten Ortschaften, in den Wohngebieten und alles drumherum. Und die Leute müssen gewarnt werden, weil so ein Schrottplatz, der brennt, hat super viele giftige Gase, giftige Stoffe, die irgendwie vielleicht da in die Umwelt gelangen. Und ja, wer nimmt die Verantwortung am Ende, wenn nicht gewarnt wurde? Also habe ich mich dazu entschieden, in Absprache mit der Einsatzleitung, wir müssen jetzt erneut warnen und jetzt sogar mit Cell Broadcast.
Und Cell Broadcast kennt man vom Warntag. Das Handy brummt und vibriert und piept und es geht los. Also es ist schön, dass es auch inzwischen funktioniert in Deutschland. Was ist das für ein Gefühl? Das ist halt, du hast da schon jetzt eine gewisse Macht. Du wirst jetzt alle Menschen wecken. Denkt man an sowas?
Man denkt daran. Also man ist sich dem Ganzen bewusst und man hat jetzt auch die Aufgabe und auch die Verantwortung darüber, die Menschen zu informieren. Vor allem auch dann transparent zu informieren, damit sie uns glauben und auch dann diese Handlungsanweisung, die wir geben, auch dann ja Folge leisten. Der Austausch mit der Bevölkerung ist enorm wichtig. Ja, wir sind angewiesen auf die Bevölkerung. Wir müssen die Bevölkerung schützen und das können wir nur, wenn wir wirklich ein gutes Verhältnis haben.
Habt ihr noch weitere Wege genutzt, um die Bevölkerung zu warnen, zu informieren?
Wichtig ist immer der Warnmittelmix. Also wir wollen ja nicht nur irgendwie über Social Media informieren oder über die Warn-App Nina, sondern vor allem dann auch die erreichen, die wir zum Beispiel über Social Media nicht erreichen können. Und da haben wir dann Lautsprecherwagen losgeschickt. Also da haben wir dann überlegt, okay, wo haben wir Lautsprecherwagen und wie können wir das realisieren, dass wir jetzt auch durch die Straßen ziehen mit Lautsprecherwagen und dann eine Warnung aussprechen, Fenster und Türen geschlossen zu halten und sich auf der Kreisfeuerwehrseite vor allem auch im Radio dann zu informieren.
Also so, dass auch Oma Gerda, die schon im Bett liegt, informiert wird und nochmal sagt, okay gut, ich schließe jetzt hier nochmal mein gekipptes Fenster. Ne?
Genau so ist es.
Und die vielleicht gar kein Handy hat mit 86 Jahren und kein Smartphone, ne? Oder?
Ja, die vulnerablen Gruppen, also die verletzlichen Gruppen, die müssen wir beachten. Also ja, wir alle haben ein Handy, wir alle können gewarnt werden, wir alle werden auch wahrscheinlich gewarnt. Aber die, vor allem auch Reisende, aber auch dann zum Beispiel Leute, die kein Handy besitzen oder vielleicht auch einfach, ohne das Böse zu meinen, zu alt sind, die müssen auch gewarnt werden.
Wusstet ihr zu dem Zeitpunkt schon, dass das gefährlich ist, was da in der Luft ist?
Wir müssen erstmal davon ausgehen. Also ich weiß persönlich erstmal nicht, worum geht's da, aber Brandrauch an sich, egal was für Brandrauch, das ist erstmal ein Schadstoff, den man nicht im Haus haben will. Vor allem auch dann nicht einatmen möchte. Und dadurch haben wir dann auch dann diese Lautsprecherfahrzeuge losgeschickt, der DLAG. Der Landrat hatte die Idee, naja, wir haben doch gerade durch Katastrophenschutz Fördergelder, haben wir so Dachaufsetzer für die DLAG besorgt.
Fürs Auto oder was?
Ganz genau. Und das war unser Vorteil, dass wir wussten, okay, wir haben da zwei Fahrzeuge und dann haben wir eins hergeholt und haben das dann herumgeschickt.
Der Elvi, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, hat aber auch eine Lautsprecherdurchsage, die Möglichkeit, aber der wird an der Einsatzstelle benötigt. Den kann man ja auch nicht einfach rauslösen und sagen, ciao, wir sind mal raus und fahren hier zwei, drei Runden, machen hier Lautsprecheransagen. Der wird ja dort vor Ort benötigt.
Das Ding ist halt, wenn Lautsprecherwagen gebraucht werden, die durch Dörfer fahren, dann ist halt schon richtig Action. Ne? Also sowas kennt ich aus dem Film oder kommt alle 10 Jahre mal vor. Das ist halt nicht irgendwie ein Schlauch und ein Strahlrohr, das du sofort besorgen kannst oder eine Absperrbarke oder eine Schaufel. Ne? Das ist ein Lautsprecher, ja, braucht man selten. Wenn man es braucht, ist groß.
Vor allem muss man auch wissen, wo warnt man. Ne? Also wo geht der Rauch denn jetzt überhaupt hin? Und wir haben gerade mit dem ELW, ne, wir haben da gerade drüber gesprochen, warum macht der das nicht? Also unser Einsatzleitwagen, wir haben so einen ganz großen für den Landkreis, das ist ein LKW, der dann da steht und da sind riesige Räume drin. Und der kann ja nicht mal eben durch die Straßen fahren und abhauen. Also den brauchen wir ja an der Einsatzstelle, vor allem auch für die Lagekarten. Und ich saß dann da und habe gedacht, okay, wenn jetzt gleich die DLRG losgefahren ist, die stehen hier, die wollen wissen, wo sollen wir denn jetzt überhaupt hinfahren? Was sollen wir überhaupt tun? Was ist der Einsatzauftrag?
Wer gibt denen dann den Auftrag? Du als Pressesprecher?
Ja.
Okay, du sagst, also, pass auf, fahrt bitte ins Dorf ABC und...
Also im Landkreis Oldenburg halten wir das so, dass die Pressesprecher für die Krisenkommunikation zuständig sind. Und da habe ich mich dann dazu entschieden, ich gehe auf Warnwetter, auf die DWD-Seite vom Deutschen Wetterdienst und habe dann eine, ja, von einer 24-Stunden-Hotline eine Schadstoffausbreitung angefordert. Man kann eingeben, was man hat, ein Brandereignis und wo ist das, und das dauert dann ungefähr so 10 Minuten, dann kriegt man einen Anruf und eine PDF zugeschickt. Und dann wird man beraten.
Kriegt man aber nur als Pressesprecher, ne?
Das kann theoretisch jeder machen.
Ach, tatsächlich?
Das mache ich auch auf dem ELW, wenn wir da so eine ABC-Lage haben und man muss gucken, wo sich die Chlorgaswolke zum Beispiel hin ausbreitet, kann man da das dann halt nutzen.
Und das ist Gold wert.
Ja.
Also diese, man kriegt eine PDF mit einer Karte und man sagt dann ungefähr, wann hat das Brandereignis begonnen, wie stark ist das, und dann kriegt man ja Bilder, eine Lagekarte, wo dann die Schadstoffwolke visualisiert ist und dann auch in Bereiche eingeteilt ist. Und dann kann man auswählen, ob man im Viertelstundentakt, halben Stundentakt, also in welchem Zeittakt man dann die Updates möchte. Und auf dieser PDF sind dann immer, ich glaube, 6 Bilder hatte ich, und dann immer im halben Stundentakt, wie breitet sich die Wolke aus.
Ein Ergebnis: die Rauchwolke zieht nach Südosten, unter anderem über Sandhatten, einen Ortsteil der Gemeinde Hatten im Landkreis Oldenburg. Deshalb machen sich die Lautsprecherfahrzeuge dorthin auf den Weg. Währenddessen breitet sich das Feuer auf dem Schrottplatz weiter aus. Mittlerweile brennt es auf der gesamten Breite des 5000 Quadratmeter großen Schrottplatzes.
Und dann wird's brisant. Dann wurde es tatsächlich so brisant.
Ach, jetzt wurde es mal brisant. Ich finde, die ganze Zeit ist schon brisant.
Ja, es war tatsächlich auch schon brisant, aber man dachte immer so, ah, können wir das halten, ja, können wir das nicht halten, und toi, 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 das wird schon funktionieren. Hoffentlich brennen nicht noch die Gebäude.
Tada.
Und dann in der Nacht, kurz nach Mitternacht, hatten wir dann irgendwann das Problem, dass das Feuer immer weiter sich durchfraß und dann auch irgendwann direkt vor dieser Lagerhalle stand und wir dafür sorgen mussten, ey, wir müssen aufpassen, dass das jetzt nicht noch brennt. Es war die Überlegung, Drehleitern aufzustellen. Die kriegen wir da aber in dieses Areal überhaupt nicht rein. Also bis zu diesem Zeitpunkt war keine einzige Drehleiter vor Ort. Aus dem Punkt, weil wir kriegen sie da nicht rein manövriert. Und würden wir sie da rein manövrieren, haben wir ein ganz großes Problem. Wenn das Feuer oder der Wind dreht, so schnell kriegen wir die Drehleiter nicht abgebaut, dass wir die schützen können. Und am Ende haben wir eine kaputte Drehleiter und keinem ist geholfen. Also, keine Drehleiter bis zu diesem Zeitpunkt, und wir mussten mit Manpower, Womanpower, wie wir gerade gesagt haben, da dann dementsprechend dann löschen und die Regelstellung aufbauen mit großen und vielen Rohren und dann das Gebäude schützen.
Doch trotz des großen Aufwands und des vielen Wassers gelingt es den Kräften nicht, ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. An verschiedenen Stellen beginnen an der Halle kleinere Feuer zu glimmen. Auch ein Bürogebäude daneben ist mittlerweile in Gefahr. Weitere Kräfte werden alarmiert, auch aus Orten 30 Kilometer entfernt. Und auch die Medienvertreter halten Jannik nun auf Trab.
Ja, und auf einmal standen da nicht nur die üblichen, so wie Nonstop News, man kennt sie, oder Nordwest Media TV, sondern auf einmal standen da auch überregionale Medien wie Sat1, RTL oder der NDR. Ja, und das galt es dann halt dementsprechend abzuarbeiten. Also es war aber nicht nur vor Ort dann die Arbeit, dass man Interviews vor der Kamera geführt hat, sondern vor allem dann auch Live-Interviews übers Radio, übers Handy, die man dann geführt hat, oder halt dann ja mündliche Aussagen für Zeitungen, die dann mal eben schnell noch einen Bericht schreiben wollten, aber Informationen aus erster Hand wollten. Also wir handhaben das so im Landkreis Oldenburg, dass wir tatsächlich mit den Medienvertretern gut umgehen. Wir führen sie durch die Einsatzstelle, natürlich nicht auf das Gelände von dem Betrieb, weil es gibt natürlich auch noch immer Rechte und Pflichten und irgendwie auch Datenschutz, und wir dürfen nicht einfach so auf den Betrieb gehen und filmen. Aber alles außerhalb ist völlig legitim. Das heißt, sie standen auf der Straße und haben da ihr Filmmaterial oder Videomaterial angefertigt. Wir haben sie dann aber auch durch die Einsatzstelle geführt und auch mal hinter die Kulissen geschaut und gezeigt, ey, was macht die Feuerwehr eigentlich hier? Also das ist ja nicht nur ein bisschen Feuer löschen, sondern das ist die Einsatzleitung, es sind auch irgendwie die Verpflegung, aber auch dann im Verlauf die Einsatzstellenhygiene zu zeigen. Also wir liefen an der Einsatzstelle rum und haben gemerkt, auf unseren Einsatzklamotten sind richtig dicke Rußpartikel, die dann sich darauf abgelegt haben. Ja, also mussten wir auch da wieder irgendwie handlungsfähig werden und haben dann kurzerhand durch den Rettungsdienst dann 1000 FFP2-Masken organisiert, die die Einsatzkräfte dann aufgesetzt bekommen haben. Weil nichts ist schlimmer, als würde man dann diese dicken Rußpartikel einatmen.
Die Medienvertreter, wenn ihr die da rumgeführt habt, das alles gezeigt habt zur Aufklärung, wurden die irgendwie geschützt?
Wir haben auch den Medienvertretern dann Masken gegeben, das heißt FFP2-Masken, damit die sich schützen können. Also wir haben so ein paar Sicherheitsstandards auch für die dann eingeführt und vor allem auch aus der Vergangenheit daraus gelernt, sodass sie nur noch an Einsatzstellen kommen mit einer Warnweste zum Beispiel an.
Also ich habe mal einen Brand einer Batteriefabrik in Hannover miterlebt zum Berichten. Ich habe die ganze Zeit vor dem Gelände gestanden und musste irgendwie telefonisch alles klären, weil ich nichts gesehen habe. Ich kam nicht an die Einsatzstelle, es war zu gefährlich, da wurde ich gar nicht reingelassen. Ne? Mhm. Das ist dann auch die andere Seite der Medaille. Insofern freut man sich, wenn man solche kooperativen Pressesprecher hat. Ist es für dich nicht komisch zu sagen, Alter, ich will hier eigentlich auch mit löschen? Das ist ja so, als Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau möchtest du ja löschen, eigentlich. Und ja, jetzt bist du aber am Sprechen.
Ja, man kommt da schon hin, also und denkt sich so, wow, was ein Feuer. Man hat aber seine klare Aufgabe. Also ich habe ja meine Funktion in der Feuerwehr Wildeshausen. Da weiß ich auch, wenn ich alarmiert werde, bin dann ich Feuerwehrmann, dann lösche ich.
Ja.
Dann lösche ich oder rette Personen aus irgendwelchen Fahrzeugen. Wenn ich jetzt aber als Pressesprecher alarmiert bin, habe ich einen klaren Auftrag. Und der Auftrag bedeutet, Medienvertreter zu organisieren, abzufrühstücken und vor allem dann aber auch dann die Warnung der Bevölkerung und vielleicht auch die Einsatzdokumentation durchzuführen. Und da weiß ich, was ich zu tun habe und das ist ganz klar geregelt. Also da habe ich dann auch genug zu tun, ohne dass ich irgendwie einen Gedanken verschwende und sage, ja, jetzt würde ich schon gerne löschen. Also ich war schon ganz froh, wie ich es gemacht habe, dass ich auch diese Funktion ja durchgeführt habe, weil da vorne, ganz ehrlich, das, was sie geleistet haben, ich würde nicht tauschen wollen.
Hm. Dir aber wahrscheinlich auch nicht, weil wenn du in so einer Lage Pressesprecher bist, dann ist das irgendwie stundenlang Volldruck. Das ist jetzt nicht so, dass das ein Larifari-Job ist und die anderen halten das Gesicht ins Feuer. Ihr habt da alle ordentlich geschwitzt, ne?
Ja, das ist ja nicht mehr so ein Randprodukt wie früher. Früher sind die Medienvertreter hergekommen, haben mit ihrer Kassette sozusagen gefilmt und mussten dann ins Studio zurückfahren und dann haben die das Ganze dann ja an die Medien oder an die Sender verkauft. Jetzt geht's ja alles irgendwie parallel. Ne? Also jetzt ist Social Media zack, zack, jetzt laden die über 5G-Netz ihre Filmmaterialien hoch und dann ist das auch direkt bei den Sendern. So, und da müssen wir dann halt auch schnell verfügbar sein.
Denn das Interesse ebbt nicht ab. Es brennt bereits seit mehreren Stunden. Das Feuer ist nicht unter Kontrolle. Auch das Bürogebäude fängt schließlich Feuer. Aber die Kräfte schaffen es, zu verhindern, dass sich die Flammen auch über das Schrottplatzgelände hinausfressen.
Da war noch ein Wohnhaus, was da dementsprechend auch direkt angrenzend war. Und man muss sich das vorstellen, es gibt so ein Areal von diesem Schrottplatz, das ist ziemlich groß. Und da geht dann so ein L-Stück, geht nochmal von diesem Schrottplatz ab und geht in Richtung Wohnhäuser. Das heißt, dieses L-Stück war auch vollgestellt mit Fahrzeugen. Und das hat aber noch nicht gebrannt. Der ganze Schrottplatz hat gebrannt, aber das noch nicht. Und dann galt es zu sagen, okay, wie sorgen wir jetzt dafür, dass nicht noch dieses L-Stück, diese Linie, die hier noch mit irgendwie auch nochmal 50 bis 80 Autos vollgestellt ist, wie schützen wir das Ganze? Also haben wir durch die Einsatzleitung, die Drehleiter und jetzt kommt meine Feuerwehr ins Spiel, aus Wildeshausen nachalarmiert. Und das ist der Zeitpunkt, dass das erste Mal eine Drehleiter ins Spiel kam. Das heißt, ich saß in der Einsatzleitung und da ich aus der Feuerwehr komme, wurde ich angesprochen und wurde gefragt, macht es Sinn, jetzt eine Drehleiter hier hinzustellen? Und dann hat unser Kreisbrandmeister gesagt, er hat ein bisschen Bauchschmerzen dabei, weil er Angst hat, dass sich das Feuer zu schnell ausbreitet und die Drehleiter dann verbrennt. Und ich habe gesagt, pass auf, ich komme mit dir, wir gucken uns das Ganze mal an. Und dann haben wir uns das Ganze angeschaut und das Feuer knallte und explodierte und wir standen da direkt an der Feuersbrunst und haben dann gesagt, okay, hier stellen wir auf jeden Fall keine Drehleiter hin. Das ist zu gefährlich, so schnell kriegen wir die gar nicht raus. Aber angrenzend waren ja diese Baumreihen, das heißt, wir hatten 20 Meter hohe Bäume und daneben war eine Autobahnbrücke und die war höher gelegen. Und von da aus konnte man perfekt dann löschen und konnte die Drehleiter aufstellen. Das heißt, wir waren erstens sicher und wir konnten das Feuer dann nur noch auf den Schrottplatz begrenzen.
Nachts um 1 Uhr, 3 Stunden nachdem der Alarm ausgelöst wurde, wird also die Drehleiter aus Wildeshausen angefordert. Die Einsatzkräfte positionieren sie auf einer gesperrten Autobahnbrücke. 30 Meter hoch können sie nun aus der Luft über die Bäume hinweg Wasser auf den Schrottplatz schießen und die Flammen löschen. Aus der Höhe sehen die Kräfte das Ausmaß des Flammenmeers.
Das war schon enorm. Also das waren Explosionen und auch wirklich Flammenbilder, die erlebst du wirklich nur alle 20 Jahre.
Doch die Drehleiter ist der Gamechanger. Gegen 4 Uhr haben die Kameraden das Feuer schließlich unter Kontrolle. Doch bis es gelöscht ist, dauert es bis zum folgenden Mittag.
Dann galt es aber, die weiteren Lutnester zu löschen und vor allem dann auch die PKWs auseinanderzuziehen und da diese kleinen Lutnester zu finden und dann gezielt abzulöschen.
Und nicht nur das, die Autobahn ist gesperrt und da stand ein Funkmast am Gelände, der hat auch ordentlich was abgekriegt. Das heißt, jetzt kommt eigentlich noch der Einsatz nach dem Einsatz, oder?
Mitten im Einsatz haben wir gemerkt, wir haben keine Telekommunikation mehr. Die ist völlig eingebrochen. Warum war das der Fall? Weil dieser Funkmast in Mitleidenschaft gezogen wurde und die Kabel durchgebrannt sind. Das heißt, der Funkmast ist abgeschaltet, wir haben keine Telekommunikation mehr in dem Netz und mussten uns irgendwie auf andere Weise helfen. Ja, und dieser Mast hat Flammen abbekommen und wurde schon ja rissig bzw. porös. Der Beton ist etwas abgeplatzt und das war für uns ein Zeichen. Achtung, wir wissen nicht, wie stabil ist dieser ganze Turm noch, der Funkmast, und können wir jetzt dafür sorgen, dass der nicht umkippt, oder wie sicher ist das hier?
Der Funkmast steht an der Autobahn, ne? Richtig. Und das war so ein Handymast, das heißt auch normale Handynetze haben nicht mehr funktioniert,
genau.
Oder?
Genau, normale Handynetze haben nicht mehr funktioniert. Der stand an der Autobahn und im weiteren Verlauf haben wir auch aus diesem Grund, einmal aus dem Grund des Feuers und aus diesem Grund des Mastes, der umstützen könnte, haben wir die Autobahn dann auch gänzlich sperren müssen.
Wir sind jetzt am nächsten Tag schon.
Ja, jetzt noch in der Nacht tatsächlich, als wir die Autobahn gesperrt haben. Und am nächsten Tag tatsächlich haben wir uns dann entschieden, die Autobahn muss weiter gesperrt bleiben.
Wie viele Leute habt ihr in Summe auf dem Schrottplatz im Einsatz?
Alle Einsatzkräfte zusammen waren wir bei 350 Einsatzkräften.
350.
Das ist schon ordentlich.
Und das ist wirklich ein Kreisfeuerwehrtreffen, ne?
Das ist ein Kreisfeuerwehrtag. Also davon reden wir, wenn wirklich alle auf einmal zusammenkommen. Also wenn jemand davon spricht, das wird ein Kreisfeuerwehrtag, dann weiß eigentlich jede Einsatzkraft, das muss so ein großer Einsatz sein, da kommt irgendwie jede Feuerwehr mal Anzug.
Mhm. Wann war denn der Punkt, wo du mal nach Hause konntest? Wann war der Einsatz für dich auch mal beendet?
Ja, verabschiedet habe ich mich um 7 Uhr morgens.
Das heißt,
habe ich dann für mich gesagt, hier ist jetzt mal
nach 9 Stunden.
Feierabend. Genau.
Dann hast du einen anderen Kameraden, der die Pressearbeit übernimmt, weil 7 Uhr morgens, ich erinnere mich noch genau aus NDR-Sicht an diesen Morgen, natürlich lief das in den Hörfunknachrichten morgens auf allen Wellen im Verkehrsfunk und Redaktionen fangen dann morgens um 8, 9 so richtig an zu arbeiten. Ja. Da rufen ja die nächsten Leute an.
Es war eine Katastrophe. Also man muss sich das so vorstellen, wir sind 3 Pressesprecher. Ich war aber, und das ist immer dieses Blöde, wenn es kommt, dann kommt es dicke. Ich war an diesem Abend der einzige verfügbare Pressesprecher. Der eine Pressesprecher war auf einem Geburtstag, der andere Pressesprecher war gar nicht in der Nähe. Also blieb alles an mir hängen. Und man wünscht sich in so einer Einsatzstelle, man wäre zu zweit. Also habe ich alles alleine abgearbeitet. Das war ja auch dann möglich. Am nächsten Morgen dann aber hat mich dann Tom, das ist der andere Pressesprecher, der dann auch in der Gemeinde Harten tatsächlich wohnt, unterstützt, so gut es ging. Aber das Telefon blieb nicht still. Also ich habe mich dann um 8 Uhr dann morgens nach einer heißen Dusche dann hingelegt und gehofft, ich könnte schlafen. Aber die Redaktion, und du hast es gerade erwähnt, fangen dann erst richtig an zu arbeiten und wollen dann antworten. Und ich sage natürlich nicht nein. Ja. Also das ist mein Job. Und das habe ich dann auch so gemacht. Aber irgendwann war auch dann wirklich der Punkt, dass ich gesagt habe, so, und jetzt muss einer das hier mal übernehmen. Ich brauche mal eben ein bisschen Stundenschlaf. Ansonsten schlafe ich hier gleich im Stehen ein.
Bis wirklich alle Glutnester vollständig gelöscht sind, dauert es allerdings noch 3 Tage. Erst Montag kann die Feuerwehr die Einsatzstelle komplett verlassen. Die Spuren des Brandes sind aber allgegenwärtig.
Überall lag Ruß. Also diese kleinen Partikel waren auf Autos, die waren in der Umgebung, die waren auf den Klettergerüsten von irgendwelchen umliegenden Gärten in der Umgebung. Also es war ein Schlachtfeld, es war wirklich, und da kommt tatsächlich dieses Kriegswort jetzt auch wirklich mal, dieser Schrottplatz, diese Schrottautos, die komplett gebrannt haben, die waren, also das war ein Bild der Zerstörung. Also die waren ja immer noch gestapelt, aber alle ausgebrannt und alles schwarz, verrußt, braun, alles irgendwie mit Farbe angesetzt. Und es qualmte natürlich auch noch aus allen Ecken und Löchern. Und wir sind dann ja von der Einsatzstelle irgendwann dann ja abgehauen. Und überall lagen natürlich noch die Schläuche. Ein paar Einsatzkräfte sind zum Aufräumen da geblieben. Aber das war ein Schlachtfeld. Also das kann man sich kaum ausmalen, wenn man da selber nicht vor Ort war.
Alles dunkel, alles schwarz, ja. So in die Richtung. Ja, okay.
Wart ihr glücklich?
So, wir waren kaputt.
Kaputt, aber so gab es bei, sonst gibt es vielleicht bei einem schnellen Brand so zack, Feuer aus, abrücken. Wenn sich so ein Einsatz so ewig hinzieht, ist man dann irgendwann auch so, wir haben es.
Ja, so. Schon. Also dieser Aufatmungsfaktor oder dieses Aufatmen, das gab es tatsächlich. Also wir saßen auch und haben gesagt, boah, ein Glück, ist das jetzt vorbei. Weil man natürlich auch direkt weiß, was war denn überhaupt noch vor ein paar Stunden hier? Ne? Also was war hier überhaupt, was ist hier geschehen? Man realisiert das erst später. Also das Adrenalin schießt ja durch den Körper und man ist da am Löschen. Und irgendwann flacht das ab und dann fängt man an zu realisieren. Man sitzt mal auf der Kante vom Feuerwehrauto und vom Löschfahrzeug, da wo eigentlich im Verteilerkasten der Verteiler drin sitzt und setzt sich hin und trinkt mal was und denkt sich so, mein Gott, also das ist ja hier, das war ja eine Nacht, das habe ich ja schon lange nicht mehr erlebt.
Der Besitzer des Schrottplatzes, der spielt noch eine schräge Rolle, kann man das so sagen? Ihr hattet noch eine kleine Begegnung als Feuerwehr.
Ja, wir hatten natürlich dann im weiteren Einsatzverlauf, und das war so noch mitten in der Nacht, ja, das kleine Problem, was dann aber auch eher das Problem der Polizei war, eine Auseinandersetzung zwischen Nachbar und Betreiber. Also die hatten sich dann in der Wolle, in den Haaren, und da musste die Polizei tatsächlich auch dann wirklich eingreifen und die beiden auseinanderziehen. Also das war dann für uns nochmal so der Schock, dass wir gesagt haben, was passiert hier gerade? Also wir konzentrieren uns hier irgendwie auf die Einsatzstelle und zwischen uns passiert hier gerade was ganz Schräges, was hier nicht hingehört vor allem.
Und warum hatten die Streit? Kannst du was sagen? Also nee, so,
weiß ich nicht.
Nachbar hat sich beschwert, bei dir brennt's. Ja. Könnt ihr mal ein bisschen leiser sein? Ja.
Also ich vermute mal, so wird's gewesen sein. Also es gab schon immer Stimmen von den umliegenden Nachbarn oder auch von den Angehörigen, die da irgendwie drumherum wohnen und in Betrieben, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Und dann ist das Ganze wohl übergekocht.
Das Feuer richtet einen Schaden im Millionenbereich an. Verletzt wird zum Glück niemand. Die nahegelegene Autobahn bleibt mehrere Tage gesperrt, bis schließlich ein Gutachter entscheidet, dass der in Mitleidenschaft gezogene Funkmast immer noch stabil steht und nicht umkippen wird. Die Gemeinde lässt auch den Ruß untersuchen, der sich in der Gegend abgelagert hat. Es besteht keine Gefahr. Die Anwohner sollen ihn entfernen, Obst und Gemüse gründlich abwaschen. Die Polizei ermittelt schließlich gegen einen 65-jährigen Mitarbeiter des Betriebs wegen fahrlässiger Brandstiftung. Es besteht der Verdacht, dass er Arbeiten nicht sachgerecht erledigt hat. Die Einsatzkräfte ziehen schließlich eine positive Bilanz.
Grundlegend unterm Strich lief der Einsatz sehr gut, weil wir hätten das Feuer nicht schneller in den Griff bekommen können. Also diese Energie, die in diesem Feuer steckte, die hätte man niemals mit mehr Manpower oder Womanpower da irgendwie in den Griff bekommen können. Also das, was wir da gemacht haben und auch wie wir es gemacht haben, vor allem auch da ein Lob an die Einsatzleitung, das war großes Kino.
Und damit machen wir den Sack zu heute, oder?
Ja, vielen Dank, muss ich auch sagen, an euch beide. So als Einsatzkraft kriegt man ja gar nichts von der Pressesprecherarbeit oder von der Reporter-Sicht halt mit an der Einsatzstelle. Ich fand es super interessant, auch für mich. Danke.
Ja, für mich auch wieder. Das ist so schön, auf vielen Ebenen sich so einem Einsatz zu nähern. Ne? Ja. Also es war ja nicht nur der Brandeinsatz, sondern es waren viele Schauplätze heute. Auch das Warnen. Ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, der am Ende dafür zuständig ist, dass das Handy brummt oder das Handy piept. Also du bist derjenige, der die 3 drückt, sozusagen. Ja. Die 3 war das.
Die 3 ist die Einsatzübernahme.
Genau.
Ich rufe in der Leitstelle an und sage, wir müssen das und das machen. Ja.
Genau.
Ja, das ist schon spannend, wenn man da dann sitzt und auf einmal brummen alle Handys los, dieses Hellbroadcast. Also an der Einsatzstelle, man hört dieses signifikante Geräusch.
Ich war's.
Also, und alle gucken mich an und sagen, na, hast du gerade telefoniert?
Also, ja. Genau. Ja, sehr schön. Janik, schön, dass du da warst.
Vielen Dank.
Bleib gesund und munter und vielleicht sind die nächsten Einsätze nicht ganz so dicke, ne?
Toi, 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 mir hat Spaß gemacht hier. Danke.
Ihr Lieben da draußen, jetzt seid ihr wieder gefragt, denn wir wollen ja euch eine Bühne bauen und wir wollen euch in den Mittelpunkt stellen. Ich weiß, ihr seid immer eher die stilleren Helden, aber es nützt nichts. Wenn ihr schöne Einsätze habt, dann her damit. Schön in Anführungszeichen. Wir wissen, da geht's manchmal dramatisch zu. Aber wenn ihr Einsätze habt, über die ihr reden wollt, wenn ihr sagt, dieser Einsatz, der muss in den Podcast, dann keine Scheu. Einfach eine Mail an meineinsatz@ndr.de und vielleicht sitzt ihr hier schon bald im Podcaststudio in Hannover beim NDR und erzählt eure Geschichte. Wir würden uns freuen. So, und wenn ihr nicht gleich ins Studio wollt, aber uns trotzdem hört und sagt, das ist auch was für meinen Nachbarn, für meinen Schwiegervater, für die Freundin des Freundes des Bekannten, dann macht ordentlich Werbung für uns, erzählt es weiter, wo ihr uns findet, wie ihr uns hört. Am einfachsten ist es, ihr folgt uns, ihr folgt dem Podcast, dann verpasst ihr auch keine neue Folge und kriegt die brandheißen Einsätze immer zuerst.
Und genau deswegen gucken wir jetzt schon mal auf die nächste Folge. Unser Gast und seine Kameraden müssen zu einem schweren Verkehrsunfall auf einer Landstraße ausrücken. Ein Autofahrer will überholen und von vorne kommt ein Radfahrer, den er nicht sieht. Wie die Geschichte ausgeht, hört ihr jetzt schon in der ARD-Audiothek. Da gibt's die neuen Folgen ja immer zuerst.
Und dann haben wir noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch, wenn ihr nicht genug kriegen könnt. Manchmal sind es Sekunden, die darüber entscheiden, wie sich ein Leben verändert. Das gilt für die Menschen, die an Unglücken und Unfällen beteiligt sind, wie in unserem Podcast. Das gilt aber auch für die Folgen von politischen Entscheidungen. Mal ist das einem sofort klar, mal versteht man das Ganze erst hinterher. In dem Podcast Die Entscheidung nehmen sich die Hosts Christina Auerbach und Jasmin Brock jeden Monat eine solche Entscheidung vor und fragen, was ist damals passiert? Wie prägt diese Entscheidung unser Leben bis heute? Die beiden suchen Geschichten hinter den Entscheidungen und befragen Menschen, die man noch nicht so oft dazu gehört hat. Die Entscheidung ist ein Podcast für alle, die wissen wollen, was Entscheidungen der Vergangenheit mit der Gegenwart zu tun haben. Zum Beispiel geht's in 3 Folgen um Wladimir Putin, um die Kriegsverbrechen in der Ukraine und den Haftbefehl gegen Putin. Hört mal rein, findet ihr alles in der ARD Audiothek.
Oh wei, und jetzt müssen wir uns, glaube ich, verabschieden, ne?
Das war's für heute.